Tagesspiegel.
Hallo und herzlich willkommen zum Gyncast, dem Gynäkologie-Podcast des Tagesspiegels. Wir sind hier heute wieder zusammengekommen in einem Bereitschaftszimmer des Auguste-Victoria-Klinikums in Berlin-Schöneberg. Neben mir sitzt Mandy Mangler, Chefärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe hier am AVK, und mein Name ist Anna Kemper vom Zeitmagazin.
Ja, wir sind nach den Geburtenfolgen wieder zurück. Das letzte Mal haben wir uns gesehen im Nachtdienst. Und falls ihr die Folgen noch nicht gehört habt, das war auch für uns sehr schön. Also hört rein. Und wir haben eine Familie begleitet unter der Geburt und waren dann über 12 Stunden im Kreissaal dabei. Und der Familie geht es gut. Der kleine Liam wurde geboren und alles läuft gut.
Ja, und sie haben auch geschrieben, dass sie es auch toll fanden, sich das Ganze hinterher nochmal in Ruhe anzuhören. Mhm. Die Geburt durch den Podcast ist ja auch toll für die, dass es jetzt so aufgezeichnet ist, ja, und für immer bleibt dieses sehr einschneidende Erlebnis. Ja, heute fehlt bei uns die dritte im Bunde, Esther Kogelboom, die ist noch im Urlaub. Dafür haben wir uns Unterstützung geholt. Ein Gast ist heute bei uns, und zwar Dr. Susanne Kirschner-Bruns. Sie ist Medizinerin, Wissenschaftsjournalistin, mittlerweile auch YouTuberin für Gesundheitsthemen und auch Frauengesundheitsthemen. Ja, schön, dass du da bist, Susanne.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann.
Ja, Susanne hat gerade ein Buch veröffentlicht, zusammen mit der Leipziger Herzchirurgin Professor Sandra Eifert. Das Buch heißt Herzsprechstunde. Der Untertitel ist, warum das weibliche Herz anders ist und wie es gesund bleibt. Und das ist heute auch unser Leitfaden, unser Thema.
Genau, und das Herz ist vielleicht jetzt nicht unbedingt gerade so im Fokus der gynäkologischen Arbeit. Aber wir fanden das Thema insgesamt natürlich extrem interessant. Es tangiert sehr viele Bereiche der Gesundheit der Frau. Und wir sprechen ja im Podcast auch immer wieder über die verschiedenen Gaps, die es gibt zwischen den Geschlechtern. Da gibt es ja zahlreiche, und einer ist eben der Gender Health Gap. Und dieser Gender Health Gap, der bedeutet, dass es eben Ungleichheiten gibt in der Behandlung zwischen den Geschlechtern durch die Mainstream-Medizin, sage ich mal. Und wir haben vor allem da ein auf Männer fokussiertes Gesundheitssystem. Das heißt, der Mann wurde in der medizinischen Forschung so als Standard genommen und die Frau ist als Abweichung von der Norm oder beziehungsweise wurde immer so behandelt wie ein kleiner Mann, also körperlich kleiner Mann sozusagen. Und die Eigenschaften des weiblichen Körpers, die werden in Wissenschaft, in Studien und in den Praxen von Ärztinnen oft unzureichend betrachtet. Und aber jetzt muss man sich keine Illusion machen, dass das für beide Geschlechter nachteilig ist, dass wir immer nur nach diesem Standard Mann therapieren.
Ja, da kommen wir in der Folge natürlich noch genauer drauf zu sprechen.
Hallo, ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel. Vielen Dank, dass ihr unseren Podcast hört. Wenn er euch gefällt, dann probiert doch auch mal unsere digitale Zeitung aus, als E-Paper oder Digitalabo auf tagesspiegel.de. Hier bekommt ihr täglich einen guten und verlässlichen Überblick über alles, was für euch wichtig ist. Aus Berlin, Deutschland und der Welt. Jetzt einfach gratis testen unter tagesspiegel.de/probieren. Wir freuen uns auf euch.
Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
Susanne, in eurem Buch gebt ihr ja einen umfangreichen Überblick über Herzmedizin, wie sich das Herz auch im Laufe eines Lebens verändert und wie man es unterstützen kann. Und es geht natürlich aber auch bei euch, so wie jetzt gerade auch bei uns, los mit einem Kapitel über den Gender Health Gap. Und ihr brecht es runter auf den Satz, ein Frauenherz ist kein kleines Männerherz. Warum ist es das nicht und was ist es stattdessen?
Also ich würde gerne, ehe ich diese Frage beantworte, eine repräsentative Umfrage vom Mai dieses Jahres nochmal zitieren, ja, und zwar von YouGov. Und das fand ich unheimlich spannend. Dort wurde festgestellt, dass 96% der Hausärzte und Hausärztinnen in Deutschland sagen, das Geschlecht spielt in der Behandlung eine große Rolle. Mhm. Aber nur 21% der Bevölkerung, also der Deutschen, wissen davon. Also da haben wir schon mal eine sehr große Informationslücke. Spannend von dieser Umfrage, die ich gerade zitiert habe, ist noch, dass wirklich 42% der Männer und 32% der Frauen der Meinung sind, dass der Gender Health Gap nur eine Modeerscheinung ist. Ja? Mhm. Also das schicken wir mal vorweg. Jetzt kommen wir dazu, warum ist das Frauenherz kein kleines Männerherz?
Ja, machen wir es mal konkret.
Machen wir es mal ganz, ganz konkret. Ja. Also, Wir unterscheiden ja geschlechtsspezifisch. Es gibt da die Unterscheidung zwischen dem biologischen Geschlecht und dem sozialen Geschlecht. Und biologisch ist eben alles, was wir sozusagen mitbringen. Also im Englischen dieses Sex. Das heißt, weibliche und männliche Menschen haben oder Lebewesen haben eben einen anderen Chromosomensatz. Und wir haben andere Gene, wir haben eine andere Physiologie, wir haben eine andere Anatomie. Und wir haben wirklich auch andere Hormone. Mhm. Und das männliche Testosteron, das bewirkt, dass Männer eine größere Muskelmasse haben. Das Herz ist ein Muskel. Von daher ist das männliche Herz per se schon mal im Schnitt größer. Das wiegt so 350 Gramm, bei der Frau im Schnitt 250 Gramm. Das bewirkt aber auch, dass das Fassungsvermögen und das Füllungsvermögen beim weiblichen Herzen geringer ist. Das weibliche Herz ist weniger elastisch. Die Pumpfunktion ist also anders. Und deshalb muss praktisch das weibliche Herz, um das Blut in den gesamten Kreislauf herauspumpen zu können, mehr schlagen. Und es ist tatsächlich so, dass der Herzschlag, also der Puls bei der Frau, auch physiologischerweise schneller ist. Das Herz schlägt 10 Schläge pro Minute schneller als beim Mann.
Und was hat das für Folgen für die Behandlung?
Also wenn wir jetzt bei der Behandlung sind, dann sind wir ja eigentlich sofort bei der Krankheit. Bekannt, ich sag mal vielleicht oder vielleicht auch nicht. Dafür haben wir ja das Buch auch geschrieben, um da nochmal Klarheit zu bringen und nochmal aufzuklären ist, dass zum Beispiel, wenn die Frau einen Herzinfarkt erleidet, möglicherweise andere Symptome hat als der Mann. Das heißt, wir kennen diese typischen Symptome mit diesem ganz starken Druck auf der Brust. Der Schmerz strahlt aus in den linken Arm. Das ist so dieses typische Bild, was man hat bei dem Herzinfarkt. Das kann, muss aber nicht bei der Frau der Fall sein. Die Frau entwickelt häufig ganz andere Symptome. Die kann Magenschmerzen haben, Rückenschmerzen. Da kann sich der Schmerz eher Richtung Hals hochziehen. Das heißt, die Symptome können per se schon mal unterschiedlich sein. Und dann kommt noch hinzu, und das verstehen wir ja unter dem sozialen Geschlecht. Das heißt, die Kultur, das Verhalten, die Erziehung, die bewirkt, dass Männer und Frauen auch unterschiedlich umgehen mit Beschwerden. In dem Fall auch mit Schmerz oder mit dem, was da gerade passiert. Und wir Frauen sind schon sehr, Mandy, kann man sagen, leidensfähig. Oder? Ja, also ich denke mal sicherlich bedingt dadurch, dass wir über viele Jahrzehnte aufgrund unseres Zyklus ja auch damit konfrontiert sind, dass wir oder viele Frauen eventuell auch an den Tagen vor ihren Tagen doch Schmerzen haben, Bauchziehen haben. Wir als Frauen sind mehr daran gewöhnt, dass wir Schmerzen haben, die kommen, die aber auch, wenn wir abwarten, wieder gehen. Und das führt dazu, dass wirklich Frauen, wenn sie nun einen Herzinfarkt erleiden, wesentlich später oder gar nicht um Hilfe bitten, also den Notarzt nicht rufen oder nicht zum Arzt gehen oder sagen, naja, ist schon nicht so schlimm, wird schon wieder.
Vor allem, weil diese Symptome nicht so bekannt sind. Also ich glaube, wenn man jetzt auf die Straße gehen würde und fragen würde, was glauben Sie, welches Symptom beim Herzinfarkt auftritt, würden ja eher die Symptome genannt werden, die bei Männern typischerweise auftreten. Während das, was du eben gesagt hast, ja auch nach Schmerzen klingt, die man eben mal so hat.
Ja, die man zumindest, wenn man das nicht weiß, auch nicht typisch einordnen kann. Ja, so deshalb bitte auch als Frau einmal mehr zum Arzt gehen als einmal zu wenig.
Jetzt gibt es diese schönen Studien, die untersucht haben, wenn ich denn als Frau mich entscheide, wegen meiner Symptome eine Ärztin aufzusuchen, dass dann unterschiedliche Dinge passieren, je nachdem, ob ich auf einen Arzt oder eine Ärztin treffe. Und je nachdem, ob ich ein Mann oder eine Frau bin.
Ja, da haben wir noch ein anderes schönes neues Wort, das heißt Gender Communication Gap. Also wir sind ja immer bei diesem Wort Gap, also Englisch für Lücke. Und wenn man das jetzt überträgt auf die Situation, da kommt halt die Frau, die Patientin zur Notaufnahme oder zum Arzt, trifft auf einen männlichen Arzt. Dann werden andere Fragen gestellt, schon mal von der Behandlerseite her, aber auch die Patientin selber. Also wir sind jetzt natürlich sehr in diesem Klischee und trotzdem ist das etwas, was herausgearbeitet wurde. Frauen kommunizieren anders, die kommen nicht so schnell auf den Punkt. Also das heißt, die Patientin wird noch 3, 4, 5 andere Sätze vielleicht erst einmal sagen, ehe sie sagt, naja, ich habe hier Schmerzen in der Herzgegend oder vielleicht in der Oberbauchgegend so. Und der Behandler auf der anderen Seite, wir wissen ja, wie das in den Kliniken abgeht, geht, also wie die Zeitnot dort auch eine riesige Rolle spielt, vielleicht auch die Geduld oder die Überarbeitung und so weiter, der hört schon gar nicht mehr zu nach 4-5 Sätzen. Und zu der Studie, die du gerade erwähnst, Mandy, da ist es wirklich so, da hat man herausgefunden, dass wenn Ärztinnen mit Patientinnen sprechen, dass sie besser zuhören, dass sie die Patientin in die Therapie, die sie vorschlagen, mit einbinden, also auch in die Maßnahmen mit einbinden und dass sie mehr erklären.
Und das heißt, dass dann bei den Patientinnen unter Umständen auch die Disziplin höher ist, dann diese Therapie zu befolgen, wenn sie es besser verstehen und besser eingebunden sind?
Ja, und ich würde gar nicht von Disziplin reden. Das finde ich immer so ein Leistungs...
Adhärenz, sagt man jetzt.
Adhärenz.
Das heißt dabei bleiben.
Früher war das die
Drankleben oder wie?
Compliance war es früher. Also, okay. dass die Patientin sozusagen compliant war. Also, dass sie gehört Mitmachen. Hat darauf, ja. was okay, man ja. so, ne, gesagt. Und heute wollen wir aber eine Adhärenz. Also, dass die Person versteht, was sie tun müsste, um gesünder zu werden und dass sie das dann gerne tut. Ja. Aber man kann es nochmal runter abstrahieren, diese Studien, wenn man jetzt sagt, okay, als weibliche Person ist es irgendwie doch tendenziell gesünder, zu einer weiblichen Behandlerin zu gehen, bei manchen Erkrankungen.
Ja, diese Frage hatten wir auch kürzlich nochmal. Natürlich würden wir jetzt ein großes Ja herausschreien und auch gerne. Aber wir wollen natürlich auch die männlichen Ärzte hier nicht diskriminieren.
Genau, nee.
Und es gibt natürlich ja auch gute, sehr gute männliche Ärzte.
Nee, das Ziel ist natürlich, dass wir alle mehr Bewusstsein für die weibliche Perspektive haben. Ne? Aber da fällt mir ein, was Esther mir nach unserer letzten Nacht im Kreissaal bei der Folge, die wir da aufgenommen haben, erzählt hat. Und zwar gab es da viele Hebammen und Ärztinnen, die ganze Nacht mit uns gemeinsam die Frau bei der Geburt begleitet haben. Und dann kam in den Morgenstunden ein Anästhesist und hat uns Fragen zur Anästhesie beantwortet.
Genau, zur PDA.
Und Esther hat so ein bisschen selbstkritisch zugegeben, dass sie so einen kurzen Anflug hatte von, jetzt kommt einer, ein Mann, der uns jetzt mal das alles erklärt und wo wir dann das mal alles sortiert bekommen. Ja? Und ich fand das so spannend, weil das ist so ein gängiger Reflex, finde ich. Oder, Susanne, ist es auch schon passiert, dass man dieses Papi, jetzt kommt Papi und der richtet das dann, ja?
Immer. Also das kennt man ja aus der eigenen beruflichen Laufbahn auch so, dass man auch mit Patienten und Patientinnen spricht und dann guckt halt, wer auch immer um die Ecke. Und dann merkt man das ganz genau auch bei der Patientin, die dann denkt, okay, also der Fokus ist dann gleich bei dem, bei dem männlichen Arzt. Mhm. Ja, so.
Professor bringt man aus der Schwarzwaldklinik sozusagen, der einfach alles weiß.
Naja, und anscheinend beinhaltet das ja auch eine Bewertung, die mir etwas besser erklärt oder die mir etwas fundierter erklärt. Und das ist ja das, was uns
ärgert. Ja, oder die mehr Autorität mitbringt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das vorherrschende Gefühl, oder?
Da gibt es eine ganz lustige Anekdote dazu. Und zwar Dr. Kerstin Schick, eine Gefäßchirurgin, die wurde mal von einem Patienten gefragt, Zitat, ich habe heute Nacht wachgelegen und viel nachgedacht. Wenn im OP nur Frauen anwesend waren, was um Himmels Willen machen sie dann, wenn mal ein echtes Problem auftritt und kein Mann da ist? Ja, das wurde sie als Gefäßchirurgin gefragt und sie hat geantwortet, wenn wir im OP ein Problem bekommen, dann muss eine von uns ganz schnell auf den Flur treten und ganz laut nach einem Mann rufen, dann wird alles gut. Und das ist so lustig, weil sie hat in ihrer Klinik dann so den geflügelten Satz eingeführt, ich habe ein Problem, man bringe mir einen Mann.
Mandy, jetzt würde ich gerne aber nochmal auf die Gynäkologie zu sprechen kommen, weil man da ja jetzt eigentlich denkt, okay, da werden Frauen behandelt, das heißt, da wird ja auch der weibliche Körper als Maßstab genommen. Gibt es denn auch in der Gynäkologie ein klassisches Beispiel, wo du den Gender Health Gap bemerkst?
Ja, also in der Gynäkologie ist es natürlich besonders auffällig, auch wenn dort Ungleichheiten entstehen. Und erstmal kann man ja sagen, in der Gyn, da sind ja alles Patientinnen, deswegen fällt das jetzt mit den Studien schon mal weg. Ja, das stimmt, dass zum Beispiel jetzt natürlich Studien zur Pille und so, die sind natürlich an Frauen durchgeführt. Und was man auch da sagen kann, ist, wir sind halt so ungefähr 18.000 Gynäkologinnen und 77% davon sind Frauen. Und dennoch gibt es eben wenig Chefärztinnenpositionen, die von Frauen besetzt sind. So ungefähr 15% ist da die Rate. Das ist relativ niedrig. Und Forschungsfragen zum Thema weiblicher Körper oder Sexualität zum Beispiel, die sind zum Teil nicht ganz richtig gestellt. Das heißt, die Forschungsgruppen, die sind von den Impulsgebenden dann so zusammengesetzt, dass sie nicht die richtigen Fragen stellen. Das äußert sich zum Beispiel in der Leitlinie zur Hysterektomie, also zur Gebärmutterentfernung, darin, dass Sexualität dort nicht den Raum bekommt oder überhaupt die Darstellung, die korrekt aus der Perspektive einer Konsumentin, also einer Frau, gestellt werden würde.
Was hat das dann für Konsequenzen?
Das hat dann die Konsequenz, wenn ich eine Gebärmutterentfernung bekomme, dass ich gar nicht weiß, was das für eine Auswirkung auf meine Sexualität hat oder auf meinen Körper.
Weil das einfach nicht genügend untersucht wird oder beziehungsweise diese Frage gar nicht gestellt wird in den Studien.
Die Frage zur Sexualität zum Beispiel bei Gebärmutterentfernung, die wird gestellt, aber erstens nicht ausreichend und zweitens aus, man kann schon sagen, aus männlicher Perspektive, also aus Perspektive der Penetration zum Beispiel. Und das hat so mit Sexualität jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun. Das führt dazu, dass zum Beispiel das Wort Orgasmus in der Leitlinie gar nicht vorkommt.
Ich würde jetzt gerne euch beiden mal eine grundlegende Frage stellen. Wie sind wir denn an diesen Punkt gekommen, dass es überhaupt einen Gender Health Gap gibt?
Ja, das liegt auch, woran sonst, an der Menstruation. Dass in diesen Medikamententests, so wenn man dann den Zyklus beachten musste und das noch irgendwie statistisch mit einbringen musste, das war den ganzen Forschenden damals nichts. Die fanden das zu unberechenbar auch und auch nicht wichtig genug, muss man auch sagen.
Also das heißt, dass Medikamenten einfach weniger an Frauen getestet werden?
Genau, also der Anteil an Medikamentenforschung ist irgendwie so, die Frauen sind mit 20% vertreten und es sogar die Tierversuche sind an männlichen Tieren und nicht an weiblichen, weil das mit diesem Hormon in dem Zyklus, das will man irgendwie nicht.
Das macht es komplizierter.
Das macht es komplizierter.
Dann auch teurer und
eben dadurch wird das Studiendesign einfach teurer. Und es ist ja auch, dass man immer im Hinterkopf hat, man will halt eine eventuelle Schwangerschaft, die bestehen könnte. Also man kann sie eben vielleicht nicht ausschließen. Und dann kann das ungeborene Leben natürlich eventuell gefährdet werden durch dieses Medikament, was noch nicht erprobt ist.
Genau, und in den USA sprach die FDA, also die Behörde für die Zulassung von Medikamenten, 1977 die Empfehlung aus, also keine Frauen mit Potenzial zum Kinderkriegen mehr für frühe Medikamententests zuzulassen, also für Phase 1 und Phase 2 Studien. Und da war der Anlass, der Contergan-Skandal. Das war dieses Schlafmittel, was in der Schwangerschaft gegeben wurde und was dann zu Fehlbildung der Arme und Beine bei den Kindern geführt hat. Deswegen wurde dann also das verboten oder die Empfehlung ausgesprochen, dass Frauen dann nicht mehr eingeschlossen werden. Und erst 1993 wurde diese Empfehlung dann offiziell aufgehoben, was natürlich zu so einem Gap führt einfach. Dann haben wir eben keine Daten, wenn wir die Daten nicht an der Zielgruppe erheben. Dann haben wir für die Zielgruppe keine Daten. Das ist eigentlich irgendwie total logisch, aber das hat man eben im Sinne von Mann und Frau ist ja das Gleiche, einfach ja nicht für voll genommen.
Seit den 1990er Jahren ist die Forschung mehr unterwegs in der personalisierten Medizin. Mhm. Natürlich kann man wieder sagen, aus monetären Gründen, also aus ökonomischen Gründen, dass man die Zielgruppe der Frauen, die ja nun immerhin 50% der Weltbevölkerung sind, auch als Konsumenten und Käuferinnen entdeckt hat. Also als
Menschen.
ja, ich würde eher sagen als Wirtschaftsfaktor, ja, um das halt ja da auch nicht zu vernachlässigen, was man da wirtschaftlich auch abgraben kann. Also ich sehe das wirklich so. Und daraus hat sich aber dann auch die Gendermedizin entwickelt, dass man wirklich hingeschaut hat und hat gesagt, dass Männer und Frauen unterschiedlich auf Medikamente reagieren. Zum Beispiel, bei Männern wirkt Aspirin präventiv gegen Herzinfarkt, aber nicht gegen Schlaganfall. Bei Frauen ist es genau umgekehrt. Und ich möchte gerne nochmal sagen, dass die Gendermedizin, die sich ja als Fach eben wirklich daraus entwickelt hat, die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten herausarbeitet. Wir nehmen da tatsächlich den Männern nichts weg, sondern wir stellen fest, was auch nicht dann atypisch ist, weil in den Forschungen der weibliche Organismus anders darauf reagiert, sondern dass wir eben tatsächlich sagen können, wenn wir etwas herausfinden, das ist jetzt wirklich frauenspezifisch. Und das finde ich halt dieses Besondere, ja, dass wir wirklich sagen können, hey, da gibt es so viele Dinge, weil der Stoffwechsel anders funktioniert, weil wir wirklich mit unseren Hormonen ständig eine Wechselwirkung haben und die Leber funktioniert anders und dass das eben alles berücksichtigt werden muss als spezifisch.
Und das heißt, seit den 90er Jahren ist das mehr im Bewusstsein drin, aber ist es immer noch so, dass Frauen in Medikamententests unterrepräsentiert sind?
Ja, das ist immer noch so. Mhm. Erst langsam jetzt gibt es das Bewusstsein dafür, dass es wichtig ist und dass es auch sicher möglich ist, Menschen, die schwanger werden können, in Medikamententests einzuschließen, den Zyklus zu beachten oder Frühschwangere oder Schwangere auch in Medikamentenstudien einzuschließen, einfach wenn man damit deren Gesundheit erhöht. Ne? Das muss natürlich einem sicheren Konzept nachgehen, aber das ist schon möglich.
Susanne, ich habe mir verschiedene Studien angeschaut und die kommen alle zu einem ähnlichen Ergebnis, nämlich dass vor allem junge Frauen deutlich regelmäßiger zu Ärztinnen gehen als Männer. Und jetzt mal so ganz flapsig gesagt, sollte das Gender Health Gap nicht eigentlich ausgleichen? Also dass Frauen vielleicht nicht ganz so gute Hilfe bekommen, sie dafür aber häufiger in Anspruch nehmen?
Das sind mehrere Ebenen,
ja, gerne, für uns mal
auf
durch.
Die ich jetzt antworten könnte. Also es gibt eine sehr, in Anführungsstrichen, lustige Studie dazu, warum Männer seltener zum Arzt gehen. Und das ist total profan, weil sie nicht warten wollen. Da sind Frauen geduldiger, die setzen sich ins Wartezimmer und warten unter Umständen eben die halbe Stunde oder Stunde oder zwei Stunden. Aber die Männer, die wollen allerhöchstens eine Viertelstunde warten und es gibt dann eben tatsächlich wohl viele, die dann auch die Praxis wieder verlassen. Ja, die sagen so, nö, das wird heute nichts und ich gehe mal wieder. Das andere ist, also die Frage wäre jetzt spannend, ob Frauen häufiger zum Arzt gehen aufgrund von frauenspezifischen Themen. Denn es ist ja mittlerweile etabliert, dass wir auf jeden Fall die jährliche gynäkologische Vorsorgeuntersuchung in Anspruch nehmen. Frauen gehen mit Sicherheit natürlich, auch wenn sie schwanger sind, zur Kontrolle regelmäßiger zum Arzt, zur Ärztin. Also das finde ich nochmal sehr spannend. Ja, was ist der Grund, warum geht die Frau häufiger zum Arzt, zur Ärztin? In Bezug auf kardiologische Erkrankungen ist es so, dass die Frauen seltener zum Facharzt überwiesen werden. Das heißt, seltener dann von dem Behandler weiter zum Kardiologen, zur Kardiologin überwiesen werden. Das ist das eine.
Und
das
Obwohl, andere, muss man ja sagen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die häufigste Todesursache. Also es ist ja eine ernstzunehmende, wirklich
absolut, ja, so.
Krankheit.
Trotzdem ist das der Fall. Und die Patientinnen bekommen eigentlich auch häufig Herzmedikamente verschrieben, nehmen die aber seltener ein. Also sie bekommen auch das Rezept, sie gehen sogar auch in die Apotheke, lösen das ein, aber wenn man das danach verfolgt, die nehmen ihre Tabletten seltener. Und das hat wohl auch damit zu tun, dass ja vielleicht auch die Frauen ein bisschen kritischer sind und sagen, naja, ich guck mal, was ich sonst noch tun kann. Die informieren sich dann, die sagen, kann ich vielleicht erstmal eine Diät machen oder ich achte dann vielleicht doch mal ein bisschen auf mein Gewicht oder ich schaue mal, was es da noch aus der Phytoapotheke gibt und so weiter. So. Auf der anderen Seite, deshalb sage ich, ist das so ein sehr vielfältiges Thema, bekommen Frauen zum Beispiel weniger Cholesterinsenker verschrieben als Männer. Da sind wir wieder wahrscheinlich bei dem Gender Bias, also dass eben auch der Behandler die Studienlage durchforstet und da schließt sich so dieser Zirkel, weil es mehr Studien gibt, die an männlichen Probanden durchgeführt wurden. Wahrscheinlich auch der Behandler denkt, okay, das ist jetzt was hier für den Mann, bin ich mal bei der Frau vorsichtig. Und dann kriegt sie das halt nicht verschrieben.
Obwohl sie es bräuchte.
Obwohl sie es bräuchte. Und das ist natürlich nicht die Lösung. Ja, so. Also wir haben da viele Faktoren auf vielen Ebenen, auch auf der Behandlerebene.
Teufelinnenkreise.
Ja, Teufelinnenkreise, ja.
Ja, Susanne, du hast gerade von den Behandelnden gesprochen und dazu habe ich mir eine interessante Studie von 2021 aus Kanada nochmal angeguckt zu chirurgischen Eingriffen. Und da hat also die Forschungsgruppe Daten von 1,3 Millionen Patientinnen analysiert und dabei wurden so 21 Arten von chirurgischen Eingriffen unterteilt. Und das Ergebnis der Studie ist, dass es einen großen Unterschied macht, von wem man sich als Frau operieren lässt, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Und es kann um Leben und Tod gehen, denn es steigt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau kurz nach der OP stirbt, um 32%, wenn sie von einem männlichen Arzt anstatt von einer Ärztin operiert wird. Und die Wahrscheinlichkeit, dass bei der OP allgemein Komplikationen auftreten, die steigt um 15%. Und bei männlichen Patientinnen war dieser Effekt nicht zu beobachten. Und das Forscherinnen-Team hat sich dann natürlich gefragt, liegt es vielleicht daran, dass Männer in ihren Fachbereichen die komplizierteren Fälle übernehmen? Das hat man alles nivelliert und rausgefiltert, ne? Sondern man hat das statistisch wirklich extrahiert. Und man hat diese Studie, die ja an extrem vielen Menschen durchgeführt wurde, auch nochmal wiederholt. Und auch andere Studien in anderen Formen und anderen Lokalisationen kommen zu einem ähnlichen Ergebnis. Und jetzt hat man sich natürlich gefragt, wie ist das möglich? Wie kann das sein? Und dazu ja, lässt sich sagen, dass es eben auch nicht nur die Operation ist, auf die es ankommt, sondern auch auf das Vorher und Nachher und die Kommunikation und die weitere Pflege und die Betrachtung des Körpers als ganzheitliches Konzept und dass dazu eben vielleicht was sehr Handwerkliches wie eine Operation gehört, aber eben auch die weitere Therapie und die weitere Fürsorge dann für diese Person.
Also es wurden jetzt keine handfesten Gründe dafür herausgefunden, sondern es ist eher so ein Zusammenspiel vieler vermeintlich weicher Faktoren auch?
Die Studie kommt jetzt noch nicht zu dem Schluss, dass man sagt, okay, die Frauen, die sind einfach stärker oder besser qualifiziert, weil sie vielleicht auch ja, härtere Kriterien und härtere Umwege in ihrer Karriere haben mussten. Da gibt es Studien, die das auch beweisen, bei kardiologischen Erkrankungen zum Beispiel. Aber es liegt jetzt nicht an dem einen Faktor, sondern es ist ein multifaktorieller Prozess, dass man da besser aufgehoben ist bei der Pflege, vielleicht ein besseres Verständnis hat bei der Operation für diese Person, die da vor einem liegt, mit der man halt zweifelsohne natürlich vom eigenen Körper Rückschlüsse ziehen kann.
Mandy, aber ich meine, wenn man das jetzt nochmal sich die Fakten aus dieser Studie anguckt, das ist ja total erschreckend. Was kann man denn da für Konsequenzen draus ziehen?
Ja, also letztendlich muss man sagen, wir sprechen natürlich Gott sei Dank über seltene Ereignisse. Also das ist jetzt nicht so, dass Patientinnen ständig sterben, aber es gibt eben diesen statistischen Unterschied, der ist da und der wurde mehrfach evidenzbasiert nachgewiesen und dem sollten wir uns auch stellen. Also wir können uns diese Zahlen jetzt nicht schön reden oder schön denken. Diese Zahlen gibt es und denen sollten wir uns stellen aus Perspektive der Konsumentinnen, also der Patientinnen. Das ist wichtig für die Patientinnen, das ist wichtig für uns.
Hallo, ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, testen Sie doch gerne auch mal unser E-Paper oder unser Digital-Abo mit allen Inhalten von tagesspiegel.de. Wir sind rund um die Uhr für Sie da, damit Sie wissen, was wirklich wichtig ist. In Berlin, in Deutschland und international. Sie können unser Angebot jetzt gratis testen unter tagesspiegel.de/probieren.
Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
Ich würde jetzt gerne nochmal wieder etwas konkret medizinischer werden. Susanne, in eurem Buch schreibt ihr darüber, dass der weibliche Körper durch seine Hormone eigentlich vor Herzerkrankungen ganz gut geschützt ist. Wie funktioniert denn das genau?
Ja, der weibliche Körper ist natürlich bis zu den Wechseljahren, wo sich ja der Hormonstatus bei der Frau verändert, durch das Östrogen geschützt. Wir Frauen haben im gesamten Körper, also nicht nur an den Geschlechtsorganen, sondern wir haben im Gehirn, im Darm, in den Gefäßen haben wir Östrogenrezeptoren. Das heißt, das Östrogen kann da andocken und hat dort eine direkte Wirkung. In Bezug auf das Herz heißt es wirklich, das Herz wird jünger und gesünder gehalten bis zur Menopause. In den Gefäßen wirkt das Östrogen wie ein Gefäßputzer. Es beeinflusst unsere Darmtätigkeit. Also wir haben wirklich eine, ich sag mal, durch die Bank weg eigentlich eine gute Verdauungsfunktion. Wir haben einen funktionierenden Stoffwechsel. Also das Östrogen, das sorgt schon dafür, dass wir sehr im Lot sind. Das merken wir Frauen oder einige Frauen, viele Frauen, ja jeden Monat, wenn vor der Periode das Östrogen abfällt. Also sie merken schon, dass es ihnen auf der körperlichen Ebene oder vielleicht sogar psychisch anders geht. Und deshalb ist es auch so, dass zum Beispiel eben der berühmte Herzinfarkt bei Frauen auch 10 Jahre später auftritt als bei Männern. Bei Männern so mit Anfang, Mitte 50, bei Frauen 10 Jahre später, weil dann eben der Schutzfaktor, also das Östrogen, was dann am Ende der Wechseljahre wirklich fast bei 0 und 0,000 liegt, also sehr, sehr niedrig ist, wegfällt. Wenn wir jetzt beim Alter sind oder beim Hormonstatus der Frau sind, auch in den Wechseljahren beziehungsweise nach der Menopause, dann ist es wirklich so, dass Bluthochdruck bei Frauen zu 77% postmenopausale Frauen betrifft. Und das ist etwas, wo wir auch ansetzen, wo wir natürlich auch in unserem Buch ansetzen zur Herzgesundheit, wo wir wirklich sagen, also wir können als Frauen auch schon, bevor wir in die Wechseljahre kommen oder am Anfang der Wechseljahre, das heißt wirklich mit Anfang, Mitte 40, schon so viel für unsere Gesundheit zukünftig, präventiv und langfristig tun. Weil die Risikofaktoren, die sind bekannt. Das ist immer, ich sag mal, eine zu fettreiche Ernährung, das ist zu wenig Bewegung. Das ist eine zu zuckerreiche Ernährung. Das heißt, wir haben da ganz klare Risikofaktoren, dass wir da wirklich ansetzen bei Anfang, Mitte 40 und sagen, Mensch, da kann Frau sich vorschützen, in den meisten Fällen.
Mandy, jetzt hat Susanne uns ja ganz schön diesen Bogen gespannt von Pubertät bis in die Wechseljahre. Was passiert denn mit dem Herzen einer Frau, während sie schwanger ist? Man sagt ja immer, man ist dann für zwei, ja, so flapsig, aber muss mein Herz dann auch für zwei schlagen?
Die Natur hat es ja so eingerichtet, dass man mehr Blutvolumen hat während einer Schwangerschaft und zwar deutlich mehr. Also man pumpt dann fast einen Liter mehr Blut durch den ganzen Körper und das Herz muss mehr leisten. Das ist schon auch eine Herausforderung für das Herz-Kreislauf-System. Bei Frauen weiß man, wenn sie in der Schwangerschaft zum Beispiel Bluthochdruck bekommen, dass das ein Risikofaktor bedeutet, dass sie später auch an Bluthochdruck erkranken. Das heißt, Frauen, die in der Schwangerschaft krank waren, können das nochmal als ja so Stresstest nehmen und sagen, okay, ich sollte mich doch noch mehr um meine Gesundheit kümmern. Also Bewegung, Sport, Ernährung, eben Risikoverhalten vermeiden durch Alkohol und Rauchen.
Mandy, ich möchte noch mal ganz kurz hier ergänzen. Wir kommen ja, glaube ich, hinterher noch mal auf dieses große Thema auch zu sprechen, Stress beziehungsweise auch emotionaler Stress bei Frauen. Also das Thema Stress ist auch noch wirklich ein Risikofaktor. Es gibt tatsächlich auch hier wieder diesen Ausdruck Gender-Stress-Gap.
Das finde ich ganz interessant. Stress haben wir hier im Gyncast schon oft bewegt und wir waren uns dann nicht so sicher. Susanne, kannst du das aus Herzperspektive noch mal einsortieren für uns?
Ja, also aus Herzperspektive, weil es ist ja auch ein Herzensthema, der Stress und gerade der Stress, den wir Frauen haben. Da sind wir natürlich sofort bei der, das heißt ja immer die Doppelbelastung, ich finde das stark untertrieben. Ich finde, wir Frauen haben also 5-fach, 10-fach Belastung mit dem, was wir da alles ruppen, Stichwort Care-Arbeit und so weiter. Und vor allen Dingen eben auch ein großer Faktor, der Frauen stresst, ist tatsächlich die mangelnde Anerkennung. Das heißt, wenn ich morgens irgendwo hingehe, ich kriege die Arbeit bezahlt, ich komme zurück, dann hat das einen ganz anderen Stellenwert, als wenn ich die komplett unbezahlte Care-Arbeit mache und das wird weder anerkannt noch jeder sagt, naja, mein Gott, was stellst du dich denn so an? Das kann ja jetzt nicht so stressig gewesen sein. Ja, so. Das ist auch das, was wir unter diesem Gender-Stress-Gap auch verstehen. Wenn wir uns erinnern, dann ist ja Stress eigentlich ein Überbleibsel aus unserer evolutionsbiologischen Zeit. Das heißt, Stress ist etwas, was uns lange Jahrtausende einen Überlebensvorteil geboten hat. Und da gibt es nur zwei Reaktionen. Das ist ja immer Fight oder Flight. Das heißt, der Säbelzahntiger, der greift uns an und wir rennen weg, springen auf den Baum oder wir erstechen den. So, also entweder Aggression, also Gewalt, und Angriff oder wir sind in diesem Fluchtmodus. Und das ist etwas, wie wir auch heute immer noch auf Stress reagieren.
Und ist die Auswirkung von so Stress und emotionaler Belastung auf das Herz bei Frauen anders als bei Männern?
Ja, weil Frauen grundsätzlich mehr in Anführungsstrichen emotional gestresst sind. Das heißt, da kommt wahrscheinlich wieder das Testosteron den Männern zugute. Die packen ehrlicherweise psychische Belastungen viel schneller weg. Die kommen in die Aktion, die sagen, okay, da ist jetzt gerade was passiert, aber ich handle jetzt wieder, ich bin aktiv. Und bei den Frauen hängt das länger hinterher sozusagen. Man könnte auch sagen, vielleicht frisst sich das dann ein in die Zellen. Und das ist natürlich sehr spannend, weil zum Beispiel nach dem Tod eines Partners oder innerhalb der Familie das Herzinfarktrisiko sich verdoppelt von 8 auf 16 Personen pro 10.000. Und wenn wir jetzt zu diesem...
Bei Frauen oder bei Männern und Frauen?
Also bei, ehrlicherweise kurzfristig bei Männern und Frauen, aber es gibt ja dieses berühmte Broken Heart Syndrom, also das Takotsubo-Syndrom. Und das ist ein durch ein emotionales Ereignis ausgelöstes Herzereignis, was einem Herzinfarkt absolut ähnlich ist. Und das betrifft zu 95% Frauen.
Ah, das ist ja interessant. Und was mir jetzt auffällt an diesem Themenkomplex Frauenherz ist anfälliger für emotionale Einflüsse, da ist man ja schon recht schnell bei so einem Klischee. Ihr schreibt das ja in dem Buch selber. Wir wissen, dass wir hier ganz viel mit Stereotypen arbeiten müssen, wenn wir sagen, Frauen sind so, Männer sind so. Welche Botschaft soll ich denn daraus mitnehmen? Also, dass an diesen Klischees dann doch was dran ist?
Also wir lieben ja dann dieses Wort, was wir dann auch weiterhin benutzen, frauenspezifisch, um eben dann wirklich zu sagen, das ist ganz wertneutral. Was uns wichtig ist in der Vermittlung ist für die Behandler und Behandlerinnen, für die Patientinnen, dass wenn ein Herzgeschehen stattfindet, wenn sie wirklich zum Arzt, zur Ärztin gehen, dass dort erstmal ganz klar alles durchdiagnostiziert wird, was physisch mit dem Herz zu tun haben könnte und die Frau nicht, wenn sie mit ihren Beschwerden kommt, sie sofort in die Psycho-Ecke gestellt wird.
Wichtig finde ich in dem Zusammenhang, das Wort hysterisch nochmal kritisch zu hinterfragen. Ich habe das in den letzten Tagen ganz oft gehört, weil wir wissen ja eigentlich, dass das ein Wort aus dem vorvorletzten Jahrhundert ist und dass das von Hyster, die Gebärmutter, kommt und das sozusagen, dass das ja ist so ein Uterus-Shaming, ja, wollen wir nicht. Und ich finde gut, wenn wir das nochmal hinterfragen, dass wir dann in dem Zusammenhang nicht das Wort hysterisch benutzen.
Auf keinen Fall, das Wort. Ja. Nein, nein. Weil es ja auch belegt ist. Das ist ja wirklich ein Wort, was rein belegt ist für Frauen. Mhm. Also das ist ja auch schon unmöglich. Und Sigmund Freud kam dann ja später und er hatte eine Theorie, die eigentlich schon sehr fortschrittlich war, weil er sagte, naja, das hat auch irgendwas damit zu tun, dass die Frauen so eingesperrt sind in ihren Häusern und nicht rauskommen. Und darüber werden sie verrückt. Mhm. Ja, so. Und als dann die ersten Frauen auch anfangen durften zu studieren, Anfang des 19. Jahrhunderts dann, da verschwand ja plötzlich dieses Krankheitsbild Hysterie aus den, in Anführungsstrichen, Nervenheilanstalten.
Jetzt haben wir ja mit dem Gender Health Gap angefangen und man könnte ja jetzt mit den Daten des Statistischen Bundesamtes argumentieren, dass die Lebenserwartung für Frauen, wenn wir jetzt das Jahr 2022 nehmen, beträgt 83,2 Jahre, Männer nur 78,3, also faktisch sterben Männer deutlich früher und soweit ich weiß, hat das nicht nur biologische Gründe. Wäre es jetzt nicht richtiger zu sagen, dass Männer trotz allem durch das Gesundheitssystem fallen und hier der eigentliche Gender Health Gap liegt?
Das ist eine spannende Frage und natürlich tut es da gut, sich die Todesursachen und die Statistik nochmal genauer anzugucken. Weil wir haben schon initial gesagt, dass dieser Gender Health Gap jetzt nicht nur ungünstig für Frauen ist, sondern er ist auch ungünstig für Männer. Und da geht es um verschiedene Erkrankungen, die ungünstig sind für Männer. Und an der Charité gibt es da dieses sehr starke Institut für Gender Health Studies, die diese Geschlechterunterschiede sich ganz genau angucken und auch den Unterschied für Männer und Frauen. Vera Regitz-Zagorzek hat viel auf diesem Gebiet geforscht und dieses Institut ins Leben gerufen, die sich das dann auch angeguckt haben. Und wenn wir uns jetzt also in die Todesursachenstatistik reindenken, dann ist es also so, dass Männer häufiger früher sterben, zum Beispiel an Unfällen und Suiziden. Und da weiß man, dass Männer zum Beispiel im Speziellen, was psychische Erkrankungen betrifft, sich nicht in Behandlung begeben aus unterschiedlichen Ursachen und deren psychische Erkrankungen dann untertherapiert sind. Und deswegen haben sie dadurch auch eine höhere Todesursache. Und sie sind risikobehafteter in ihrem Verhalten, deswegen mehr Unfälle. Also wir haben dort auch für die Männer ein sehr hohes Potenzial, dass sie Lebensjahre dazu gewinnen, wenn wir auch aus der Perspektive der Männer denken und die Gendermedizin jetzt aus deren Blickwinkel nochmal neu hinterfragen.
Aber es ist halt nicht in erster Linie ein wissenschaftliches Problem.
Nein, es ist kein wissenschaftliches Problem, sondern das würde ja sozusagen, würde man ja denken, oh Moment mal, wir haben den Mann als Standard. Problem. Genau, wir haben den Mann als Standard. Warum stirbt der früher? Ne?
Ja, du hast da Probleme mit meiner Verkürzung.
Ja, ich habe da Probleme mit der Verkürzung, weil warum ist der Mann sozusagen risikobereiter? Tatsächlich aufgrund seines höheren Testosterongehalts. Ja, so. Mhm. Also ich glaube, dass da wieder dieses biologische Geschlecht, Sex und das soziale Geschlecht, Gender, dass die sich tatsächlich auch ergänzen und dass wir beide Faktoren im Blick haben müssen.
Da sind wir jetzt tatsächlich bei dem Stichwort, was wir schon immer wieder jetzt angesprochen haben in der Folge, bei dieser individualisierteren Medizin. Wir hatten ja zum Beispiel vor einer Weile hier einen Transmann im Podcast. Da ging es um seine Schwangerschaften und er ist eben ein Mann, hat aber trotzdem Vagina und Gebärmutter. Und da haben Esther und Mandy, ich war in der Folge nicht da, ja auch mit ihm über den Gender Health Gap gesprochen. Und seine Aussage damals war, Gender Health Gap, total wichtig, richtig großer Missstand. Aber was soll er denn sagen? Er fällt aus fast allen Studien raus. Also reicht es einfach, jetzt mehr Studien mit Frauen zu machen, was ja nun wirklich erstmal ein großes Gap vielleicht dann schließt? Oder gibt es auch viele kleine Gaps, die wir füllen müssen, weil immer jemand runterfällt? Also jetzt nicht nur Transmann ist eine Sache, aber es gibt ja sicher eben auch noch andere Gruppen.
Ja, genau. Das kann nur der erste Schritt sein, dass wir jetzt wegkommen von dem männlichen Standard und die Frauen als Menschen und wissenschaftliche Adressatinnen zu verstehen. Und natürlich gibt es dann ganz viele weitere Menschen, die wir da inkludieren müssen, die eben auch nicht gesehen und dargestellt sind.
Aber wie sollten medizinische Studien in der Zukunft denn gestaltet werden, damit Ärztinnen tatsächlich möglichst individuelle Hilfe leisten können für den Menschen, der vor ihnen sitzt?
Ja, also das ist natürlich ja klar, dass die Studiendesigns ganz anders aufgestellt werden sollten und diese Parameter berücksichtigt werden müssten. Und das fängt natürlich ganz basic damit an, dass wenn ein neues Medikament entwickelt wird zum Beispiel oder eine Therapie oder eine Medizinmethode, Operationsmethode zum Beispiel, dass wir wirklich da sind beim Einschluss von 50-50, also 50% Männer, 50% Frauen.
Und ich finde es auch spannend, die Medizin der Zukunft, die wird auf jeden Fall die Individualität der einzelnen Menschen in Betracht ziehen. Und da früher haben wir gesagt, okay, Riesenstudien und wir brauchen große Daten und so. Aber letztendlich wird es dann immer N gleich 1 Studien geben, also die Studie an der Person. Ne? Die wird dann ihre Vitalparameter ableiten. Die kriegt ein Device um die Hand, da wird der Blutdruck gemessen und die ganzen anderen kardiologischen Faktoren. Und dann geht sie mit diesen Daten, die für sie erhoben wurden, zu ihrer Ärztin und die behandelt sie dann auf sich selbst personalisiert sozusagen.
Ja, wir schauen mal, was sich in der Medizin da in den kommenden Jahren tun wird. Falls euch übrigens allgemein die Frage interessiert, wie wir als Gesellschaft in der Zukunft leben wollen, der Tagesspiegel hat dazu gerade mit Futur B einen neuen Podcast gestartet. Und in der ersten Folge geht es um extreme Wetterbedingungen und welche Lösungen dafür schon jetzt von TüftlerInnen in Berliner Hinterhöfen ausprobiert werden. Und in den kommenden Folgen wird es dann aber auch medizinischer. Also hört gerne rein, wir tun euch die Links zum Podcast in die Shownotes. Ja, wir haben ja jetzt viel über das weibliche Herz gesprochen. Ich nenne noch mal gerne den Titel deines Buches, Herzsprechstunde, warum das weibliche Herz anders ist und wie es gesund bleibt. Es ist vor ein paar Tagen erschienen. Es wird auch jetzt in nächster Zeit ein paar Veranstaltungen dazu geben. Also schaut gerne mal auf der Homepage des Verlages auch nach. Vielleicht könnt ihr ja dich, Susanne, und auch Professor Sandra Eifert live erleben. Was ich gut fand an deinem Buch, das hat mir gut gefallen, dass es nach hinten raus auch ein bisschen noch eben weitergeht als nur das weibliche Herz. Beschreibt doch nochmal, warum das für euch wichtig war, das nochmal zu öffnen.
Also es geht weiter als über das Organ Herz. Und das ist etwas, was uns sehr wichtig ist, dass wir sagen, wir haben im letzten Kapitel wirklich einen großen Absatz, wo wir ganz bewusst auch das ansprechen und sagen, wir verlassen hier die evidenzbasierte Medizin und wir gucken noch ein bisschen weiter oder ein bisschen tiefer auf das Herz und sagen, was passiert denn hier wirklich auf der auch geistig-seelischen Ebene. Auch vor dem Hintergrund der Epigenetik, dass wir ja wissen, dass Erinnerungen und das Empfindungen wirklich in jeder einzelnen Körperzelle enthalten sind und in diesem Sinne natürlich auch im Herzen. Und was heißt das? Und da haben wir auch natürlich den schönen Spruch von Saint-Exupéry aus dem Kleinen Prinzen, man sieht nur mit dem Herzen gut.
Ja, ist sehr schön.
Das ist schön, ja.
So, Mandy, wir sind natürlich sehr gespannt, was du uns heute wieder mitgebracht hast.
Genau. Etwas, was ich auch hilfreich fand bei Vorbereitung.
Das ist ein sehr dickes Buch. Es heißt Unsichtbare Frauen, wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert. Das heißt, da, was wir uns heute am Beispiel des Herzens angeguckt haben, klingt jetzt so. Mhm. Mandy, du kannst es bestimmt genauer erklären, ist hier jetzt nochmal wirklich das große Ganze in diesem Buch versammelt, ja?
Genau, und da gibt es auch ein Kapitel zu Medizin. Und ich habe das Buch mitgebracht, was ein tolles Buch über Frauen und die männliche Perspektive. Und es geht los mit einem Zitat von Simone de Beauvoir. Die Vorstellung der Welt ist, wie die Welt selbst, das Produkt der Männer. Sie beschreiben sich von ihrem Standpunkt aus, den sie mit der absoluten Wahrheit gleichsetzen. Und das ist ja ein altes Zitat, mehrere Jahrzehnte alt. Und das gilt eben auch heute noch. Deswegen, da kann man mal die Dynamik auch der Entwicklung sich vergegenwärtigen.
Oder die fehlende Dynamik.
Genau. Und in dem medizinischen Teil dieses Buches geht es eben um Frauen und Schmerzen. Und da wird gesagt, in einer Studie der Universität Sussex von 2016 wurden Eltern, 25 Vätern und 27 Müttern, die Schreie 3 Monate alter Babys vorgespielt. Und da wurden also tiefere Schreie als männlich und höhere als weiblich wahrgenommen. Und wurde Vätern gesagt, ein tieferer Schrei stamme von einem Jungen, schrieben sie diesen Kindern größere Schmerzen zu als bei angeblichen Mädchenschreien. Also es beginnt schon sehr früh und wir sollten da, glaube ich, an uns arbeiten, wie wir Frauen wahrnehmen und wie ernst wir sie vor allem nehmen.
Ja, wir hoffen, dass dieser Podcast dann einen kleinen Teil zu beigetragen hat heute. Ich danke nochmal ganz herzlich dir, Susanne Kirschner-Bruns. Du warst heute zu Gast. Das war wirklich sehr erhellend. Und ich danke auch dir, Mandy. Wir sehen uns ja dann bald wieder bei der nächsten Folge.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und es hat ganz viel Spaß gemacht.
Das freut uns natürlich.
War sehr bereichernd.
Ja. Und vielen Dank auch an Markus Lücker, der uns wie immer redaktionell unterstützt hat und die Aufnahme geleitet hat. Und euch allen, liebe HörerInnen, wünsche ich jetzt eine schöne Zeit bis zu unserem nächsten Podcast.
Ciao.
Ciao.
Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber.
Und ich heiße Katja Füchsel.
Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. 77 Jahre lang hat sich ein Justizbediensteter aus Berlin nie was zu Schulden kommen lassen, bis er nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet.
Wir werden heute die Frage klären, was es für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten in aller Öffentlichkeit bedroht mit Sätzen wie "Ich schwöre, ich fick dein Leben".
Es geht um den Prozess gegen den sogenannten Clanchef Arafat Abu Chaka und drei seiner Brüder.
Unsere nächste Folge, da ist alles ganz anders, als es zunächst scheint.
Hört rein bei Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Abonniert Tatort Berlin jetzt, um keine Folge zu verpassen.